Und deswegen bin ich dankbar, weil die heutige Predigtreihe sich an dem orientiert, was wir nämlich gerade gehört haben, den Wochenspruch. Ich wiederhole nochmal, wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Liebe und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ich habe heute früh bei meiner Familie schon darauf hingewiesen, wenn wir im Licht wandeln, dann wächst die Frucht. Das heißt nicht, strebt nach lauter Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit oder betätigt euch darin, sondern das ist die natürliche Folge, wenn wir oder solange wir im Licht wandeln. Wie geht das? Ich denke, darauf weisen uns die heutigen Texte hin und ich will drei davon lesen. Der erste im Johannesevangelium Kapitel 9, Verse 1 bis 7. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Da haben wir eigentlich schon was von Finsternis. Das war ja vorhin die Frage, was Finsternis ist. Doch. Jemand, der blind geboren ist oder der blind geworden ist, und ich habe das tatsächlich mal eine Zeit durchlitten, vor 10 Jahren, als mein damals besseres Auge durch eine Infektion tatsächlich blind geworden ist und ich war nach einer Operation, hatte ich nur noch hell dunkel oder 3% Restsehfähigkeit, dann weiß ich, was das heißt. Finsternis. Jesus ging vorüber. Das ist vielleicht das Erste, was uns heute in diesem heutigen Gottesdienst im Bewusstsein bleibt. Gott ist ein Beweger. Und es gibt für sein Eingreifen immer gelegene und ungelegene Zeit. Wenn dieser Mann dort nicht gerade gesessen hätte, wenn er zum nächsten McDonald's unterwegs gewesen wäre oder was es damals gab, dann wäre das, was danach geschieht, nicht passiert. Jesus ging vorüber. Ich bin mir sicher, so sagt uns die Bibel, dass Gott an jedem Menschen auf der ganzen Welt mindestens ein und manchmal zweimal vorübergeht. Und man kann diese Gelegenheit nutzen oder nicht. Jesus ging an einem Blindgeborenen vorüber, das war kein Kind mehr, das war schon ein erwachsener Mann geworden. Jesus sah einen Menschen, der blind geboren war. Der Mensch hat Jesus nicht gesehen. Jesus hat ihn gesehen. Wandelt als Kinder des Lichts hängt immer davon ab, dass Gott zuerst uns sieht. Bevor wir überhaupt eine Ahnung von ihm haben oder gar zu einer Beziehung zu ihm kommen, hat er uns gesehen. Das ist was Gnädiges. Sonst hätten wir keine Chance. Seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Das ist immer die erste Idee von Menschen, was hat jemand falsch gemacht? Es ist nicht mal die Frage, kannst du ihm helfen? Jesus hatte bis dahin ja schon oftmals seine mächtige Wunderkraft gezeigt. Das war nicht der erste Gedanke der Jünger. Der hat gesündigt. Der oder seine Eltern. Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Ihr Lieben, wenn wir einen Menschen sehen, der in Not ist, sollte nicht unsere erste Frage sein, ist er daran schuld oder jemand anders, sondern welches Werk Gottes hilft diesem Menschen? habe gestern erst einmal Kontakt gekriegt im Internet zu einer Pastorin aus den Vereinigten Staaten. Nennt sich Apostel. Und ich sage euch, das ist ein Apostel. Das ist eine Schwester, die ist wirklich in einem apostolischen Dienst unterwegs. Ich habe einen kleinen Clip gesehen, die sind mitten auf der Straße, eine Menge Leute um sie herum, eine besessene Frau anspricht und die Dämonen ausspricht. Ich habe wirklich jahrelang nicht jemanden gesehen, der das mit so einer Einfachheit und Ruhe tut. Und mit einer Qualifikation. Das hat mich sehr beliebt. Da bin ich einer Schwester begegnet, jünger als ich, die genau das tut. Nämlich sich darauf konzentrieren, was die Werke Gottes sind. Mitten in dieser Welt. Das ist unser Dienst. Das ist nicht nur bloß in Amerika. Und das, gerade das, diesen Dienst sollte man nicht den Hallo-Tris überwachen, denen die da große Schuld aufmachen. Sondern es gehört zum Dienst jeder Gemeinde Gottes, dass Kranke geheilt werden, dass Besessene frei werden, dass Arme gute Botschaft verkündigt wird. Das, was Jesus damals den Jüngern als Auftrag gegeben hat, gilt bis zum heutigen. Da gehört immer ein Stück Lernen dazu. Aber das ist genau das, was damals eben die Apostel zu lernen hatten, als sie mit Jesus unterwegs waren. Deswegen sind uns diese Geschichten aufgeschrieben. Es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es tagt. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Nochmal. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Jesus sagt, wir müssen. Nicht ich muss. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Das ist Gott. Solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wir haben im Moment Tag. Nicht nur der Tageszeit nach, sondern auch der Weltzeit nach. Noch ist Tag. Es gibt ein schönes Lied, habe ich von Kind an kennengelernt und immer gerne gesungen. Und das hat mich immer motiviert, das ist zu wenig gesagt. Es hat mich immer gemahnt, die Zeit nicht zu verschwenden. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf mit dem jungen Tag. Wirket am frühen Morgen, ehe es zu spät sein mag. Wirket mit Ernst, ihr Frommen. Setzt allen Fleiß daran auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Wir haben das Lied ja in den blauen Liederbüchern, sollten wir nachher vielleicht mal singen. Und dann auf, denn die Nacht wird kommen. In der Mittagszeit. Und wenn der Abend war. Ich denke, wir sind in der Zeit des Abends dieser Welt. Und erst recht deswegen ist es wichtig, dass wir die Werte dessen wirken, der Jesus gesagt hat. Nicht nur theoretisch, praktisch. Wenn du das nächste Mal jemanden hast, der krank ist, nimm doch mal das Wort Gottes ernstlich in die Hand auf und bete für ihn. Es kann sein, dass du sofort Gottes Wunder erlebst. Es kann sein, dass du das vielleicht 20 Mal machen musst, bis du merkst, es ist real. Gottes Kraft wirkt in denen, die glauben. Wenn du das nächste Mal jemanden siehst, der hungrig ist, teile dein Brot mit ihm. Ganz praktisch, nicht nur, dass wir das gemeinsam hier Sonntag für Sonntag üben, sondern tu es im Alltag. Ich sehe auch solche kurzen Clips in China zum Beispiel. Das ist wie eine Bewegung geworden. Dort gibt es also Dutzende Menschen, die Kindern, die alleine unterwegs sind, alten Leuten, die versuchen, was zu kaufen oder sowas, helfen, Und ich sehe, wie viele Tausende sich über diese Taten der Barmherzigkeit freuen. Wirklich, die haben Tausende positive Rückmeldungen. Und immer wieder mündet das ins Gotteslob. Ich staune dann, wie viele Christen unterwegs sind im Netz und Gottes Segen über diesen Menschen, der das tut, und über den, dem geholfen wird, aussprechen. Und es sind immer wieder auch Muslime davon, die Gott preisen für die Barmherzigkeit der Menschen in anderen ausüben. Und ich fürchte, das sind noch nicht mal die Gläubigen. Es gibt ja eine große Anzahl, Millionen Gläubiger. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gläubig sind. Ich habe noch niemals gesehen, dass auch nur ein einziger von denen, die das tun, das mit irgendeinem Evangelium verbindet oder versucht, die Leute dazu missionieren, sondern einfach die Güte Gottes weiterzugeben. Und das führt zum Lob Gottes, weltweit. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wandelt im Licht. Jesus hat gesagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und deswegen, die Verbindung mit Jesus ist die Voraussetzung, um diese Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervorzubringen. Wenn wir mit Jesus in Verbindung sind, dann wächst das andere. Wir müssen uns nicht mal besonders anstrengend, dann ist das etwas, was überfließt. Dann, ich sag's mal so, dann fällt es leichter, gut als böse zu sein. Dann fällt es leichter, gerecht als ungerecht zu sein. Dann fällt es leichter, die Wahrheit zu verkünden als zu lieben. Das ist eine ganz natürliche Folge unserer Verbindung mit dem Licht dieser Welt. Als sie das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus ein Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloah, das heißt ihr selbst gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Ich frage mich, was Karl Lauterbach zu dieser Sache gesagt hätte, wenn er damals existiert hätte. Der Gesundheitsminister. Wie kann man nur so ein Auto? Kann man das machen? Wie kann man sowas machen? Auf die Erde spucken, rühren und das den Blinden in die Augen schicken? Ich kann es nicht erklären. Wie kann man das machen? Ich sage nur so viel. Wenn jemand im Auftrag Gottes unterwegs ist, kann er durchaus ganz Ungewöhnliches machen und es wirkt. Scheue dich nicht. Hab keine Angst. Wenn du keine medizinische Ausbildung hast, bete für jemanden, der krank ist. Die meisten Ärzte sind auch nur betrübt. Ich sage das ganz offen, warum? Weil die Heilungsrate bei irgendeinem Stamm im kongolesischen Urwald und den dortigen Medizinmännern genau dieselbe ist wie hier in unserer fortgeschrittenen Welt. Das ist untersucht worden, das kann man überall sehen. Und das ist bei den alten griechischen Ärzten, bei den damaligen Koryphäen nicht anders gewesen. Ich habe mir das mal angetan, griechische Heilkunst, afrikanische Heilkunst, und das dann verglichen mit unserer Heilkunst. Heute würde man lachen über die Ärzte, die immer noch verehrt werden. Galen und Hippokrates. Die sind von ihrer damaligen Vier-Elemente-Lehre ausgegangen. Feuer, Erde und Luft. Und sie haben ja gesagt, sind die Körpersäfte, und auf die muss man achten, Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle. Das waren so die vier Körpersäfte, die man den Elementen zugeordnet hat. Und dann gab es für jede Krankheit eine Regel. Wenn jemand Fieber hat, dann hat er eben zu viel Feuer und dann musste das mit Wasser behandelt werden, und das ist ja durchaus auch sinnvoll. Und anderes war totaler Quatsch. Absolut, heute würde man sagen, was für ein Schwachsinn. Und das waren die damaligen Weltweisen. Das finden sich heute noch gut. Und ihr Lieben, glaubt, das ist bis heute nicht anders. Jeder, der lange genug studiert hat, darf dann an Menschen rumdoktern. Und manche haben sich ganz verirrt, und das ist auch ziemlich offensichtlich, und andere werden verehrt wie Götter. Und an die Stelle dessen gesetzt, der gesagt hat, ich bin der Herr dein Herz. Den zu suchen lohnt sich. Denn seine Kraft ist bis heute noch dieselbe. Ich kann das bezeugen. Er hat mir damals, 10 Jahre her, gesagt, dass ich wieder gesund werde. Da hat die Ärzte meinen Freunden gesagt, und sie mir nicht gesagt, habe ich das vor kurzem erfahren. Verabschieden sie sich mal. Von ihrem Freund, der mir das erzählt hat, hat in der richtigen Haltung damals im Haus. Der hat gesagt, das bestimmt sie nicht. Mhm. Einige Ärzte haben das gewusst. Für andere war es ein Ärgernis. Für wieder andere ist es ein Zufall. Für den nächsten ist es ein Wunder. Für mich ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ihr Lieben, das gilt aber für jeden, wenn wir Gott ernst nehmen. Da gibt es keine Sonderrechte von irgendwelchen besonderen Menschen. Der zweite Text, der uns heute begegnet, ist aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 5. Es kam als Bergpredigt. Und da haben wir 2 kurze Abschnitte. Und zwar ab Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Das sagt Jesus zu denen, die zuhören. Noch nicht mal unbedingt zu seinen Jüngern. Die waren natürlich die ersten, die um ihn herum waren. Aber es war eine große Volksmenge da. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr Salz, kraftlos geworden ist, womit soll man dann salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Dann geht es weiter. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, also unter so ein größeres Schöpfgefäß, das ist ein Eimer, würde man heute vielleicht sagen, sondern auf einen Leuchter, dann leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich lasse mal das Salz weg, weil heute Licht unser Thema ist. Aber wenn, auf eine Sache will ich hinweisen, wenn Jesus zweimal sagt, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht, dann gehört das zu diesem typisch jüdischen Verstärkung. 2 Beispiele machen eine Sache endgültig fest. Jede Sache wird bestätigt mit 2 oder 3 Zeugen, also nachgestellt. Ihr seid. Alle, die zu Jesus gehören, haben eine Aufgabe, haben eine Funktion. Salz hat die Funktion, das dem Verderben entgegenzuwirken. Die Älteren kennen das noch, was man früher mit Hering gesalzen hat oder Fleisch eingesalzen, Vögelfleisch. Damit hat man das haltbar gemacht. Das musste man dann wässern, bevor man das verbrauchen konnte. Das ist die Funktion, eine Wirkung zu haben, wo um uns herum Verderben ist. Das ist unsere Aufgabe. Und zwar unsere ganz natürliche Aufgabe. Welche Bedeutung das hat, kann man am besten verstehen bei Abraham und Lot. Wenn in Sodom auch nur 10 Gerechte gewesen wären, wäre die Stadt nicht zerstört worden. Und mit diesen 10 Gerechten wäre auch noch Gomorra und Adama und Zeboim gerecht. 4 Städte wären nicht vernichtet worden, wenn es nur 10 Gerechte gegeben hätte. Die Juden haben das bis heute so. Die jüdische Gemeinde fängt bei 10 Leuten an. Weniger ist zu wenig. Ja, Sie nennen das als diese Geschichte. Es muss mindestens 10 Gerechte an einem Ort geben, damit man dem Verderben entgegen wird. Wir sind Gott sei Dank dran, ja. Aber wir müssen wissen, damit ist auch die Autorität Gottes hierher gegeben. Dem Verderben auch dieses Landkreises und dieser Region entgegenzustehen. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde Gottes. Dass dem Verderben um uns herum alleine durch unsere Gegenwart, durch unser Festhalten an Gottes Wort, am Gebet, an der Gemeinschaft, Einheit geboten wird. Das Zweite, das ist nur ganz kurz Exkurs, das Zweite ist, ihr seid das Licht der Welt. Und hier will ich auf eine Sache mal hinweisen, an der wir, diese kleine Gemeinschaft, aus meiner Sicht tatsächlich ein Defizit hat. Weil wir unseren Fokus anders gesetzt haben. Wir sind, und das hängt durchaus auch ein Stück mit meiner Erziehung, mit meiner gemeindlichen Prägung zusammen, von dem Schwerpunkt bestimmt, unsere linke Hand nicht wissen zu lassen, was unsere rechte tut. Oder nicht. Das heißt, wenn wir irgendwas geben, das verborgen zu halten, damit unser Lohn Großteil bei Gott ist. Das ist wichtig, ist auch notwendig. Wir haben also nicht rumzubesauen, wie toll wir sind und was wir alles machen und uns dann von den Leuten feiern zu lassen. Aber. Und ich denke, dort haben wir wirklich ein Defizit. Das Gute, wozu Gott uns berufen hat, das machen wir nicht wirklich gar nicht öffentlich. Kaum öffentlich. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt auf einem Berg nicht verborgen sein. Ich mag so eine Dörfer wie Schöne. Warum denn ich? Weil sie so tief unten sind. Man sieht sie gar nicht. Wenn man in Jamiko ist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Kilometer weiter ein sehr viel größeres Dorf ist. Weil das eine auf dem Berg ist. Das kann man sehen von wer weiß wie weit. Und das andere, obwohl ganz in der Nähe, ist verborgen. Dann ist man überrascht, wenn man einfach das Auto 2 Minuten weiterrollen lässt, dass ein sehr viel größerer Ort ist. Ganz verborgen im Tal. Und ich denke, viele Gemeinden sind so ganz verborgen, ganz versteckt. Und ihre Berufung ist eigentlich auf dem Berg zu sein, von allen wahrnehmbar. An dieser Stelle meine ich, entweder umziehen, ja, für die Leute, die in Schöne wohnen. Nein, aber für uns, denke ich, wäre wirklich notwendig, dass wir etwas mehr Mut haben, diese guten Werke zu zeigen, und zwar aus einem einzigen Grund. Ich habe das eben ja beschrieben, was mir aufgefallen ist, dass bei diesen kleinen Clips, die dort ins weltweite Netz gestellt werden, wo man immer wieder Menschen nachgeht, um ihnen zu helfen. Es gibt eine ähnliche Initiative aus den Vereinigten Staaten, die in Mexiko und Lateinamerika tätig sind. Und die kriegen tausend und abertausend Spenden, weil zu sehen ist, wie sie Witwen, Waisen, Behinderten, armen Leuten einfach helfen. Die Wohnung renovieren oder Häuser bauen und so weiter. Wir machen das auch seit vielen Jahren, aber ohne, dass das eine öffentliche Beachtung findet. Und das hat dieses Licht auf dem Lampengestell hat 2 Funktionen. Einmal, es leuchtet allen, die im Haus sind. In ein Haus ist es ohne Fenster und ohne Tageslicht immer dunkel. Aber in dem Moment, wo ein Licht angezeigt wird, findet es, vertreibt es die Finsternis. Dort erst beginnt man sich wohl zu fühlen. Und dann sagt Jesus, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater hören. Das ist der entscheidende Punkt. Denn wenn jemand im Dienste Gottes unterwegs ist, dann kann man das kaum verbergen. Dann muss man es auch nicht nochmal betonen. Dann muss das nur sichtbar werden. Und dann kann man sehen, dass dahinter Gottes Werk ist. Und dazu möchte ich ausdrücklich Mut machen.
Markus, ja? Das ist auch wirklich ein ganz großes, unsere Motivation, bei den Demonstrationen dabei zu sein. Das ist eigentlich unser Motto, sozusagen. Weil wir können in der Politik können wir nicht so viel ändern. Das geht nicht. Wir werden natürlich viele hören, die was ändern wollen, die dann auch vor dem Gericht stehen müssen und sich verantworten müssen. Wir können für die Menschen beten, aber wir können auch im Kleinen direkt vor uns die Leute kennenlernen, um zu gucken, wie können wir ihnen helfen.
Gutes zu tun verändert mehr als sich gegen Böses aufzuwehren. Und ein letzter Text, und das ist genau diese Stelle, die aus der unser Wochenspruch genommen ist, Epheserbrief, Kapitel 5 und Vers 8 bis Vers 14. Denn ihr wart früher Finsternis. Das wird nicht bewertet. Da wird nicht gedroht und gesagt, also, ihr schändlichen Leute, wie konntet ihr euch da früher mit der Finsternis abgeben? Oder wie konntet ihr Drogen oder irgendwelchen anderen Scheiß konsumieren? Sondern ihr wart früher Finsternis. Nicht ist es so früher. Und ihr seid heute noch. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in den Herrn. In dem Herrn kann man gar nicht anders als Licht sein, weil er selber ja das Licht der Welt ist. In dem Moment, wo ich in dieser Lebensverbindung mit Jesus Christus bin, bin ich Licht geworden. Kann es sein, ich fühle das noch nicht. Aber man kann es merken. Man kann das merken eben an der Liebe zur Wahrheit. An dem Streben nach Gerechtigkeit. An dem Übermaß an Güte. Ich meine Übermaß, das heißt, dass mehr Gutes als Böses zu finden. Das heißt nicht, dass man perfekt ist, aber dass doch etwas sich verändert hat. Dass mit einmal neue Regeln werden. Ihr seid Licht in den Herrn, wandelt als Kinder. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ihr seid, das ist, wie Gott uns gemacht hat. In Christus, sobald wir gläubig geworden sind, getauft sind, sind wir in Christus. Und da sieht Gott nur noch ihn, Licht. Dann muss das umgesetzt werden. Wandelt als Kinder des Lichts. Das, ich bin so dankbar, wie präzise die Bibel ist. Ein Kind macht Fehler. Ein Kind muss erst in die ganze Reife hineinwachsen. Ein Kind muss und darf lernen. Wir sind Kinder. Kinder des Lichts. Wir dürfen hineinwachsen zu immer mehr Klarheit. Und die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Frucht ist etwas, was wächst. Das müssen wir nicht aus uns herauspressen oder von uns abschneiden oder eintauschen gegen unser Leben oder so. Das ist etwas, was lebendig wächst. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und hat nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sich vielmehr auf. Und deswegen freue ich mich über diese Dinge, die in der letzten Woche passiert sind, hier auch im Haus. Da gab es so Werke der Finsternis und dann wird es genannt. Und genau das ist das, was Gottes Wort sagt. Dass man das nicht deckt. wir werden immer wieder mit Leuten in Berührung kommen, die irgendwelchen Scheiß machen. Aber das müssen wir nicht länger zudecken, sondern benennen. Nicht Gemeinschaft haben heißt nicht mit dem gleich sein. Das ist eigentlich nicht so schwer. Oder? Wenn wir das nicht beachten, dann wird uns die Finsternis, nach uns greifen. Denn was von ihnen, also von unfruchtbar, das heißt also nutzlos, von den nutzlosen Werken der Finsternis heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Das ist das, was ich mit meinem Freund jetzt zu Hause gerade durcharbeite. Es gibt Dinge, er hat gesagt, die sind so schlimm, kann er nicht drüber reden. Da schämt er sich so. Bis man das verstanden hat, dass in dem Moment, wo man es aufdeckt, es zum Licht wird, ist es quälend. Aber in dem Moment, wo man es aufmacht, ist die Scham weg. Man denkt, man stirbt vor Scham, aber man macht auf und es ist weg. Ist dann nicht mehr schamvoll. Ist gut, oder? Darum heißt es, wach auf, der du schließt, steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wach auf, der du schläfst. Ich denke dabei immer an Lazarus. Lazarus, komm raus. Jesus hatte zu den Leuten gesagt, er schläft. Dann haben sie ihn verlacht. Die Juden wussten, dass er tot war, alleine schon dadurch, weil sie es gerochen haben. Er war schon angegangen. Und Jesus redet diesen Toten an, komm heraus, wie man jemanden anredet, der schläft. Unsere Vorfahren hatten noch ein klares, klareres Verhältnis dazu. Sie haben den Tod auch Schlafes Bruder genannt. Das ist ja doch, es gibt ja doch manche Gemeinsamkeit. Und so wie manche hinüberschlafen in den Tod, gibt es eben auch dieses Vorwegwerden aus dem Tod. Und ich denke, wir dürfen das zuallererst in geistlicher Weise sehen. Wir sind ohne Christus tot um der Sünde willen. Unser Geist ist gestorben, tot gemacht. Aber Jesus kann ihn erwecken. Durch sein lebendig machendes Wort. Bei dem einen ist es ein Wort der Ermutigung, bei dem anderen ist es ein Wort der Ermahnung, beim nächsten ist es ein Wort der Strafe, beim nächsten ist eines der Besseren. Ganz unterschiedlich. Das Wort hat aber immer dieselbe Wirkung. Es weckt Tote. Es erweckt einen abgestorbenen Geist. Deswegen heißt es, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Das bleibt dann so. Das ist keine Erleuchtung im Sinne vielleicht wie beim Buddhismus. Da stellt man ja auch Erleuchtung an und das ist dann so ein einmaliger Zustand, wo man dann endlich was weiß. Die Erleuchtung von Jesus Christus ist, das ist anders, das ist etwas zum Leuchten bringen. Uns fähig zu machen, im Licht zu leben und andere damit zum Strahlen zu bringen. Und das Letzte, das gehört mit dazu, zu dem Wandel im Licht. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Sinn ist. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Das ist diese andere Seite dieses Spannungsbogens. Das eine ist diese ganze Zuwendung von Jesus her, ganze Gnade von Gott, ganze Fülle die uns geschenkt wird. Und unsere Seite ist die Verantwortung, das zu benutzen. Zeitauskaufen heißt, nicht den Feierabend herbeisehnen. Unser Körper braucht Erholung, keine Frage. Auch unsere Seele braucht Entspannung, auch keine Frage. Aber dieses Lässigsein, dieses Zeit verstreichen lassen, das ist ein gefährlicher Zustand. Das hat was mit Finsternis zu tun. Das ist eine der Hauptwaffen des Satan, um diejenigen, die berufen sind, im Licht zu leben und Licht dieser Welt zu sein, unschädlich zu machen. Einfach sie unweise zu machen, damit sie die Zeit nicht benutzen. Unsere Zeit ist gekürzt. Wir haben nicht so viel Zeit. Und ich denke, das ist schwierig, weil ich gehöre heute zu dieser Generation, die schon auf dem wirklichen, durch Gottes Gnade gefülltes Leben zurückgucken darf. Aber dass es dazu gekommen ist, so danke ich hauptsächlich meinen Eltern und Großeltern, die mich in meiner Kindheit gezwungen haben, wirklich gezwungen haben, die Zeit zu nutzen. Das ist nämlich ein lästiger Prozess, bis man sich daran gewöhnt hat. Und heute ist genau andersherum. Eine der wichtigsten Worte, die Jugendliche lernen, ist chillen. Abhängen. Das ist echt Hölle. Und deswegen, lasst uns die Zeit ausnutzen. Amen. Amen.